Kapitel 2, Vers 1 bis 15. Als aber der Herr Elia im Wetter gegen Himmel holen wollte, ging Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweige nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweige nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne, aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ihn ins Wasser, und er teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkam, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir 2 Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen, wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gegen Himmel. Elisa aber sah und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann. Und ich sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in 2 Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Und als die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen, fielen vor ihm nieder zur Erde.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank an meine Frau. Ja, das ist so eine Geschichte, ne? Elisa und der Wunsch seines Lebens. Meine Frau und ich waren vorige Woche für 5 Tage im Schönblick. Das ist so ein riesengroßes christliches Freizeit haben, 450 Betten, also dagegen sind wir in Burgen mit unseren 40 Plätzen mickrig, sage ich mal. Und als ich zurückkam, habe ich gedacht, meine Güte, nein, ist das hier alles klein. Und ich habe dort in den 5 Tagen jeden Morgen und jeden Abend eine Predigt gehalten. Und kurz, ich glaube 3 Tage vorher hat mich der Wolfgang noch erinnert, dass ich bei euch bin. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt auch noch eine Predigt machen. Und so hatte ich mir was mitgenommen. Hab das vorbereitet und vorgestern Nacht bin ich dann aufgewacht, so um 11:30 und habe dann von 11:30 bis 14:30 dieses Wort für euch bekommen. Also es ist wirklich so direkt für eure Gemeinde, nicht irgendwo aus dem Koffer oder sowas, ganz warm noch, glaube ich. Ja, als ich dort in Schönblick war, da war da ein riesiges Café mit einem ganz großen Buchladen, ja. Und da waren so verschiedene Bücher, auch von Max Lucano, der eine oder andere kennt den, Lucano. Und dazu war als Werbung so eine kleine Postkarte, da stand drauf, der Text, wenn Gott dir eine Frage stellen würde heute, was würdest du ihn fragen? Wenn Gott dir eine Frage stellen würde, was würdest du ihn fragen? Interessante Frage, nicht? Was wir so fragen würden, wenn Gott uns fragen würde. Was wir fragen würden. Aber heute geht es nicht um eine Frage, die wir Gott stellen können, sondern heute geht es um einen Wunsch. Und wir haben eben im Wort Gottes gehört, wie Elia zu Elisa sagt, du darfst dir etwas wünschen. Du darfst dir etwas wünschen. Und ich glaube, auch Gott sagt uns oft, du darfst dir etwas wünschen, Thomas. Du darfst dir etwas wünschen, Andreas oder Martin. Und die Frage ist, ob wir uns tatsächlich etwas wünschen. Diese Geschichte, eine krasse Geschichte, und das, was Elisa sich dort wünscht, ist auch krass. Und es ist so krass, dass Elia zu ihm sagt, das ist hart. Ich weiß gar nicht, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht. Aber wenn du siehst, dass ich gegen Himmel geholt werde, in die Ewigkeit, dann wird dieser dein Wunsch in Erfüllung gehen. Und ich liebe Luther, und ich bin in den meisten theologischen Erkenntnissen mit ihm einer Meinung. Aber trotzdem merke ich doch immer wieder, das ist keine ausgereifte Übersetzung. Ja? Er hat ja auch gar nicht die Zeit gehabt, zumal Luther hat das wenigste übersetzt. Das heißt, meistens hat Melanchthon schon gemacht. Und so hat meine Frau ihm vorgelesen, zwei Teile. Das steht da nicht so. In der Elberfelder ist es richtig übersetzt, oder im Konkordantentestament oder wo auch immer. Den doppelten, den zweifachen Geist möchte er haben, den doppelten Geist von Elia. Da komme ich nachher noch zu. Ganz vorab, bevor wir mal zu dem eigentlichen Thema, nämlich dem Wunsch unseres Lebens, kommen. Was ist das für eine merkwürdige Reise, die diese beiden dort tun? Ich habe ja eben so ein bisschen Werbung gemacht für unseren Männertag am 12. März. Alle Ehefrauen, schickt eure Ehemänner bitte dorthin. Ich lege nachher noch ein paar Flyer dahin. Wir wollen dort einen Blick in die Ewigkeit tun und was unser Mannsein ausmacht. Zwei tolle Referenten, ein ganz toller und ein bisschen toller, der bisschen tolle bin ich. Der andere ist ein Unternehmer aus Überlingen, der schon lange Jahre Christ ist, der ein bewegtes Leben hinter sich hat. Und die erste Antwort heute Morgen taucht auch auf diesem Männertag auf. Es ist die letzte Reise zweier Männer, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Und die wissen, dass sie einen außergewöhnlich starken, einen einzigartigen Gott haben, der sie nie im Stich lässt. Aber noch einmal, die Geografie dieser Reise, die wir eben gehört haben. Da geht es von Gilgal nach Jericho, von Jericho an den Jordan. Und ich frage mich, ob Elisa überhaupt den Sinn dieser Reise am Anfang erkannte, den Elia da diesen Reiseplan tat. Und ich glaube vermutlich eher nicht. Ja, und wir hören jedes Mal, wenn er sagt, bleib hier, ruh dich aus, in Gilgal geht's ja los, dann sagt Elisa zu ihm, nee, auf jeden Fall, ich gehe mit dir mit. Der Herr sei davor. Und manchmal wünsche ich mir, so wie Elisa an Elia geklebt hat, wie so eine Klette, möchte ich mal sagen. So wäre es auch schön, wenn wir an Jesus kleben würden, wenn wir ihm nicht von der Seite weichen würden, Tag für Tag, egal was kommt. Nicht, wenn irgendwie so ein bisschen ja, Probleme kommen, dass wir dann gleich so abufern, nicht, und weg sind von ihm, sondern dass wir wirklich uns an seine Pelle heften, möchte ich mal sagen. Gilgal, das ist der Aufbruch ihrer Reise und das aber auch gleichzeitig fast das Ziel ihrer Reise. Ja, wenn wir uns das mal auf der Karte anschauen, es gibt ja zwei Bibeln, die das Wort enthält, und die geografische Bibel gibt es zu allen möglichen Reisen des Paulus und Elia und wie sie alle heißen. Ja, wer, wo, wann, wie, wohin gegangen ist. Sehr interessant, dass man parallel jedes Mal, wenn man sich eine Stelle in der Bibel anschaut, sag mal, was war das eigentlich? Wie lange, wo war der Paulus unterwegs? Oder wo war jetzt Elia und Elisa unterwegs? Und der Ausgangspunkt ihrer Reise ist letztendlich auch fast wieder das Ziel, wo Elia anschließend in die Ewigkeit geholt wird. Rechts von Gilgal ist dieser Ort, wo diese feurigen Pferde mit dieser Kutsche ihn abgeholt haben. Aber anstatt, dass es dort sofort hingeht, geht es erstmal links so Richtung Südosten. Ja, nach lesen wir Bethel. Und dann Als sie dort in Bethel angelangt sind, das war eine weite Reise, wenn ihr euch das auf dieser Karte mal anschaut, eine beschwerliche Reise. Wir hören überhaupt nichts von dieser Reise, aber als sie dort glücklich angelangt sind, da sagt Elia zu seinem Schüler, zu seinem Meisterschüler Elisa, du, Gott hat mir gesagt, ich muss weiter nach Jericho. Ja, und dann geht's wieder zurück nach Jericho, ja. Und spätestens da hätte ich mich gefragt, sag mal, was ist das denn hin, zurück, was ist das für ein Sinn? Und dann sind sie endlich glücklich in Jericho angelangt. Und dann sagt er zu Elisa, Gott hat mir gesagt, ich muss wieder an den Jordan. Und dann geht es wieder zurück. Auf der Karte ist das so ein sinnloses, großes Dreieck. Was sollte diese Ochsentour, dieser verrückte Marsch? Ich denke, für Elia war das eine Reise des Gedenken an Gottes Wirken an seinem Volk. Gilgal, dieser Ort, wo der Erzvater Jakob diesen Traum von der Himmelsleiter hatte. Gilgal, ein Ort, der Haus Gottes genannt wird, eine heilige Stätte. Jericho, die Stadt, wo das Volk Gottes seinen ersten großen Gebetssieg erlebt hat. Auch das eine heilige Stätte. Und dann der Jordan, da wo das Volk in die Freiheit gegangen ist, das Volk Gottes, wo sich das Wasser im Roten Meer geteilt hat. Gut, ich denke mal, es war auf jeden Fall auch eine Reise, die Elia tat, um seine Prophetenschule noch einmal zu besuchen, kurz bevor er in die Ewigkeit gerufen wurde, wo er die Prophetenschüler nochmal ermahnt und ermutigt hat und die Lehrer dort, wo er Gemeinden nochmal aufgesucht hat, die zu der Zeit ja teilweise schon in der Verfolgung waren, auch für sie eine große Ermutigung, als dieser Mann Gottes noch einmal vorbeigekommen ist. Aber ich glaube, das Hauptziel dieser ganzen Reise galt Elisa. Es war eine ganz spezielle Wanderung für ihn. Eine Wanderung, die sein Leben bestimmen sollte. Er wusste von Anfang an, ich darf Elia nicht von der Seite weichen, egal was er sagt. Es war der Anfang seines eigenen Weges, seiner Selbstständigkeit. Er war ja sozusagen, auch wenn er das noch nicht wusste, der Nachfolger dieses Propheten Elia. In all den Jahren hatte er gelernt, zusammen mit Elia sein Leben auf Hoffnung zu setzen. Ihm war klar, was Glaube von Religiosität und von Frömmigkeit unterscheidet. Er hatte erlebt, wie Elia Ahab den Vorschlag machte, lass uns zum Karmel gehen, du und deine Götzenpriester und das ganze Volk, und dann werde ich die Beweisführung antreten, wer der wahre Gott Israels ist. Auf Glauben und auf Hoffnung hin standen diese beiden dann auf dem Berg Karmel vor diesem Volk. Und der junge Prophet erlebte, wie sein Prophetenvater die Baal und die Aschera-Priester verspottete. Wie er ihnen sagte, meine Güte, wo ist euer Baal? Ich höre nichts. Ist er vielleicht gerade auf Toilette? Steht da tatsächlich so. Habe ich voriges Jahr mal bei euch gepredigt über diese Botschaft. Ist er vielleicht gerade auf Toilette? Oder schläft er gerade? Oder ist er vielleicht in Urlaub? Aber vielleicht hatte Elisa auch so ein bisschen Schiss, als er neben Elia stand und dieser so am Spotten war. Ja? Er war ja nur ein Mensch, dieser Elisa. Und selbst von Elia lesen wir im Jakobusbrief, er war ein Mensch wie du und ich, mit all seinen Gefühlen und Emotionen, bis an den Rand des Todeswunsches. Von Elia hören wir da. Elisa war nur sein Schüler. Aber weil Elia um den lebendigen Gott Israels wusste und tiefstes Vertrauen zu ihm hatte, wusste er auch um die Nicht-Existenz dieser Baal und dieser Aschera. Das war nur eine Erfindung dieser Priester, unter anderem, um das Volk in Schach zu halten. Und so, nach dem völligen Versagen dieser Götzen, baut er mit dem Volk Israel diesen niedergerissenen Altar wieder auf. mit den 12 Steinen nach der Zahl der Söhne Jakobs, schichtet Holz da drauf. Ja, das hat ja alles bei den Baalpriestern nicht funktioniert. Die sind da rumgetanzt, haben sich geritzt. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich in- und auswendig. Ja, und sie schreien und schreien. Und dieser Stier liegt immer noch zerhackt da oben drauf. Und kein Feuer fällt vom Himmel, wie Elia das vorher gesagt hatte. Das sollte der Beweis sein, der Gott, der den Stier anzündet, der ist der wahre Gott. Ja, und dann schichtet er das Holz auf, schmeißt oben die Stücke von dem Stier drauf und dann gräbt er noch einen Graben drum, schmeißt 12 Eimer Wasser oben drüber und ja, dann bricht diesem Elia, seinem Schüler, der kalte Angstschweiß aus. Da gefriert ihm das Blut vermutlich in den Adern, als er hört, wie sein geistlicher Vater, dieser Prophet Elia, zu Gott ruft: antworte mir, Herr, dass das Volk erkennt, dass du der wahre Gott bist. Lass mich nicht im Stich, könnte man sagen. Vergiss mich nicht, enttäusch mich nicht. Elia wusste, dass er mit seinem Gott über Mauern springen kann. Er wusste auch, dass Gott locker in der Lage ist, diesen Stier anzuzünden. Elisa aber war vermutlich noch auf dem Weg in diesen Glauben hinein. Ich denke, wir können uns alle in Elisa ein bisschen hineinversetzen, als er da so neben Elia stand und auf der Seite das Volk und auf der anderen Seite die ganzen Götzenpriester und Ahab, die darauf warteten, was passieren würde. Dann denkt Elia: Ich habe gedacht, das wäre alles mit Gott abgesprochen. Diese große Wahnsinnsinszenierung. Dann stelle ich fest, ohne Gottes Regieanweisung. Der Elia, der hat sich voll aus dem Fenster gelehnt. Das war seine Idee. Auch der Wunsch vorher, diese Geschichte mit dem Regen, kennt ihr auch. Seine Idee. Ganz anders als bei Jona oder anderen Propheten, wo Gott sagt: Tu dies, tu das, tu jenes. Elia war da ganz anders drauf. Das lag an dem tiefen Glauben, dass er unterwegs sein konnte für Gott, dass er seine Ideen haben konnte. Gott würde sich dazustellen. Ist das heute nicht viel anders bei uns? Wir glauben und wissen, dass wir im Willen Gottes sind und dann kommen so die Bedenkenträger, nicht? Ist ja auch alles nachvollziehbar, auch so ein Bedenkenträger. Was passiert, wenn nichts passiert, wie sich Elisa gedacht haben? Vielleicht. Und das denken wir uns auch. Was passiert, wenn nichts passiert? Wir machen den Männertag. Kennt ihr das? Karneval und keiner kommt hin? Männertag und keiner kommt hin. Was passiert, wenn nichts passiert? Antworte mir, sagt Elia. Und da fällt auch schon das Feuer vom Himmel und verzehrt diesen Stier. So, das war der Hintergrund, den Elisa bis dahin hatte, mit vielen anderen Geschichten, die er bis dahin mit Elia zusammen erlebt hatte. Aber jetzt geht es erst einmal von Jericho an den Jordan. Das haben wir eben gehört. Und als sie dort an das Wasser kommen, nimmt Elia wie selbstverständlich seinen Mantel. Er weiß ja, sie müssen auf die andere Seite des Jordans. Das hat Gott ihm gesagt. Und wir lesen nichts davon, dass Gott ihm gesagt hat: Elia, nimm deinen Mantel, roll ihn zusammen, hau auf das Wasser drauf, steht nirgendwo. Das war Elias Gedanke. Er hatte gar keine andere Möglichkeit. Vielleicht hätte er einen Stock nehmen können, ich weiß es nicht. Er nahm seinen Mantel, haut auf das Wasser und das Wasser geht rechts und links auseinander. Und die beiden gehen durch diesen Jordan. Ja, sind wir hier nicht bei den Legenden? Wird sich vielleicht der eine oder andere fragen. Mancher Theologe und ich glaube auch, oder ich weiß, mancher freikirchliche Theologe würde dir eine Antwort geben, die würde folgendermaßen ausfallen. Legende hin, Legende her. Wichtig ist, dass du verstehst, dass, was hier gesagt werden soll, nämlich, wenn Schwierigkeiten kommen, wird Gott dir einen Weg bahnen. Wenn ich euch das heute Morgen sagen würde, ich habe erst gedacht, ob ich das so sage, dann habe ich gedacht, nee, dann holt mich hier der Thomas von der Kanzel. Aber wenn ich das sagen würde, dann müsste ein Aufschrei durch eure Reihen gehen. Wenn das Legende ist und nicht die Wahrheit, dann kann Gott dir auch nicht wirklich helfen, garantiere ich dir. Wenn das Legende ist und nicht Wahrheit, wenn dieses Wunder nicht wahr ist, dann verspreche ich dir eins, wenn du das glaubst, dann wirst du auch als Christ, auch als wiedergeborener Christ, viel, viel grauen Alltag erleben. Wenn du an Legenden anstatt an Wunder glaubst, wenn du nicht mehr glaubst, dass Gott Wunder in deinem Leben tun kann, dann wirst du auch alles andere und vieles andere in der Bibel relativieren. Für viele ist ja heute schon gar nicht mehr die Bibel die Bibel. Ich habe vor ein paar Tagen nachmittags auf Bibel-TV mal, oder abends, ich weiß gar nicht mehr, sonntagsnachmittags glaube ich, habe ich so einen Bericht von Ludwig Schneider. Ist ja eigentlich ein netter Kerl, hat damals das Jesushaus in Düsseldorf gegründet, ist dann nach Israel aus skurrilen Umständen geflüchtet und macht jetzt da so seine Ansagen. Seit 1,5 Jahren behauptet er offiziell, dass Jesus nicht Gott ist, auch so eine ewige These, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt, ja, Jesus ist nicht Gott, sondern er war nur Mensch, es hat nie eine Inkarnation stattgefunden, es gab keine Präexistenz, sondern er war ein vollkommener Mensch. Jetzt hat er die These, hat er dort wortwörtlich alles so gesagt und ich denke mir, meine Güte, die armen Schäfchen, die sich das angucken, hoffentlich können die zwischen rechts und links unterscheiden. Da sagt er, die Tora, die Offenbarung und die direkten Worte Jesu, das ist die Bibel. Alles andere, ob die Paulusbriefe oder die Apostelgeschichte oder was auch immer, ist Sekundärliteratur. Wertvoll zum Lesen, aber nicht das Wort Gottes. Also ein Quatsch, sag ich mal. Wird dann damit begründet, dass die Offenbarung, dass da steht, wenn einer von diesem Wort etwas hinwegnimmt oder hinzutut, sei verflucht oder auch von der Tora, dass niemals etwas von diesem Wort abfallen wird und dann die direkten Worte Jesu. 3/4 des gesamten Neuen Testamentes sind die Paulusbriefe. Das ist doch nicht Sekundärliteratur. Das Evangelium wird langsam, aber sicher immer mehr verdreht. Als Gott dem David sagte, dem David damals, als er ganz jung war, schlag den Goliath tot, hat er ja so gesagt. Da konnte David zu Goliath sagen, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, und hat ihn platt gemacht. Als das Volk Gottes am Roten Meer steht und Mose nicht mehr weiter weiß und sagt, ja, wo wollen wir, wo sollen wir hin, Herr? Rechts Felsen, links Felsen, vor uns das Rote Meer, da sagt Gott zu ihm, nimm deinen Stab, recke deinen Stab über das Meer. Jeder Befehl Gottes ist auch gleichzeitig ein Versprechen Gottes. Aber auch für diese Geschichte vom Roten Meer und dem Durchzug der Israeliten werden ja von gläubigen Theologen, das muss man sich mal vor Augen halten, andere Leute würden da gar nicht drauf kommen, weil sie gar nicht glauben würden, dass das Volk überhaupt durchs Rote Meer gezogen ist, ja? Diese gläubigen Theologen, die stellen auf einmal wissenschaftliche Behauptungen auf, dass das Meer nur so tief war, aus bestimmten Windrichtungen, Fallwinden, die dort auftreten und gerade zu diesem Zeitpunkt war das so, nicht? Naja, also wenn ich das glauben soll, gut. Wenn das kein Wunder war, dann ist die ganze Geschichte noch ein viel größeres Wunder. Wisst ihr warum? Ich frage mich, wie konnten die Ägypter in so tiefem Wasser anschließend alle ersaufen? Wunder über Wunder. Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich weggenommen werde von dir. Das sind die Worte, die Elia an Elisa sagt. Das hört sich fast an wie so dieses berühmte Märchen mit den 3 Wünschen. Das gibt's ja in 1000 Facetten, ja? Was würdest du dir wünschen heute Morgen? Oder was würde ich mir wünschen? Nicht? Wenn wir einen Wunsch frei hätten. Viel Geld, eine tolle Frau, einen tollen Mann, endlose Liebe, was weiß ich, was es alles gibt, nicht? Gesundheit, tollen Urlaub. Da offenbart sich so unser ganzes Herz. In diesem Augenblick offenbart sich unser ganzes Herz, unser Herzenswunsch. Bitte, was ich für dich tun soll. Und das fragt uns Gott auch heute Morgen. Ich würde mir wahrscheinlich erstmal Bedenkzeit erbeten. Naja, damit wäre der erste Wunsch im Märchen schon weg. Kennt ihr nicht? Aber Elisa zögert keine Sekunde. Keine Sekunde mit seinem Wunsch. Und er sagt zu Elia: Ich will, so sagt er ganz unbescheiden, ich will, dass mir ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben wird. Ich will, dass mir ein doppelter Anteil von deinem Geist, vom Heiligen Geist gegeben wird. Nun, es gibt so Bibelausleger, die haben auch dafür eine Erklärung, ja, also vielleicht so ein bisschen auf Luther bezogen, glaube ich aber nicht auf diese Übersetzung. Ich glaube, Luther hat genau das geglaubt, was ich euch sage. Bin ich fest von überzeugt. Aber diese Bibelausleger, die sagen, ja, der Elia, der hatte natürlich viele Prophetenschüler in den Prophetenschulen. Aber Elisa, das war natürlich sein Meisterschüler, also sozusagen der Erstgeborene. Und der Erstgeborene bekommt nach alttestamentlichem Recht das Doppelte. Also viele, viele Teile, aber Elia hat eben nicht ein Teil, wie alle anderen Prophetenschüler bekommen, sondern zwei Teile. Total bekloppt, sag ich mal. Also ich verstehe das genauso, wie es da steht. Ich möchte doppelt so vollmächtig sein wie du. Wünsche mir den doppelten Anteil des Geistes, der in dir ist. Ist doch eine echt unverschämte Bitte, oder? Eine unverschämte Bitte. Deshalb, das habe ich eben schon gesagt, sagt auch Elia zu ihm, ho, 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 Elisa, das ist aber ein Wunsch. Ich weiß nicht, ob ich dir den erfüllen kann. Aber wenn du siehst, dass der Herr mich heimholt, dass ich in die Ewigkeit gehe, er wusste ja, was auf ihn zukam. Die Prophetenschüler waren ja an jeder Stelle, haben wir eben gehört, zu ihm gekommen. Natürlich haben sie das nicht nur zu Elisa gesagt, sondern Elia hat es auch gehört. Heute wird der Herr dein Meister in die Ewigkeit holen. Ja, und da sagt Elia zu Elisa, wenn das passiert, dann wird auch dieser spezielle Wunsch in Erfüllung gehen. Er hat ihm ja gesagt, wünsch dir, was du willst, bevor ich heimgeholt werde. Und Elia denkt sich, ja, wenn schon, Elisa, wenn schon, denn schon. Nun, ihr wisst ja um meine Bescheidenheit. Und einer meiner Lieblingssprüche ist, meine Demut ist mein ganzer Stolz. Stimmt manchmal auch nicht. Aber ich hätte wahrscheinlich zu Elia gesagt, wenn er mir das gesagt hätte, du lieber Elia, gib mir doch so ein bisschen von deinem Geist ab. Lass mich dir doch ein bisschen ähnlicher werden. Ich weiß nicht, ihr seid auch bescheiden, ne? Schwaben sind immer bescheiden. Aber nicht Elisa, der sagt, wenn schon, denn schon, voll aufs Ganze. Und ich sage euch eins, Gott liebt diese Draufgänger. Gott liebt diese Draufgänger. Das sehen wir überall in der Bibel und das sehen wir auch heute. Gott liebt Draufgänger. Menschen, die alles auf eine Karte setzen, die was von ihm erwarten für ihr Leben, dass er Geschichte mit ihnen schreibt, so mit Elia und Elisa und all den anderen, Barak und Gideon, wie sie alle heißen. Ja? Wenn wir von ihm etwas erwarten, was erwarte ich? Heute geht es ja um den Wunsch meines Lebens. Ja, würde ich auch sagen, ich möchte den Geist Gottes, den möchte ich erleben, diese Kraft. Zu Spörschen, dem Großen, dem König der Prediger, Spörschen, kam mal ein Pfarrer und sagte, also ich finde das phänomenal, Bruder Spörschen, wie viele Menschen sich in ihren Veranstaltungen begehren, wenn sie in der Kirche sind, den Gottesdienst halten, wie viele Hände hochgehen, wie viele sich für Christus entscheiden. Sagt der Spörschen zu dem Pfarrer, ja, wie, passiert das bei Ihnen nicht? Kann ich gar nicht von reden, sagt er. Dann sagt er, ja, was erwarten Sie denn? Erwarten Sie, dass das passiert? Da sagt der Pfarrer, das kann man doch nicht erwarten. Das kann man doch nicht erwarten. Was erwarte ich, was erwartest du von Gott, was in deinem Leben passiert? Elisa war so ein Draufgänger. Ein paar Kapitel weiter lesen wir, wie Elisa nach einem relativ langen Leben voll mit Wundern gespickt, er hat ja viele Sachen eins zu eins wie Elia erlebt, ganz ähnliche Geschichten auch, ja? Denk mal zurück an diese Geschichte in Dothan. Das ist so fast so eine Parallele zu dieser Geschichte, die Elisa mit Elia erlebt, ja, als er auf dem Berg Karmel ist. Als ihm der Angstschweiß ausbricht. Und dann einige Jahre später ist er mit seinem Gehilfen, ich weiß nicht, ob das, manchmal denke ich mir, das war der Gehasi, der gleiche Gehilfe noch, den Elia auch hatte, weil der taucht dann noch einmal beim König auf. Und der ist ja aussätzig geworden, kennt ihr diese Geschichte? Und dann sind sie dort in Dothan, und der König der Aramäer, der versucht, gegen das Volk Israel in Krieg zu ziehen, sie zu besiegen. Und er versucht alle möglichen listigen Attacken und nichts davon gelingt. Und eines Tages ist ihm das so dumm, diesem aramäischen König, und er sagt zu seinen Leuten, er holt also die allerengsten Vertrauten zu sich und sagt, pass mal auf Leute, wir haben einen Maulwurf in unseren Reihen. Wir haben einen Maulwurf in unseren Reihen. Alles, was wir hier planen, das wissen die Israeliten schon. Wenn wir kommen, ist alles schon so verändert, dass wir gar keine Chance haben. Und dann steht einer auf von seinen engsten Vertrauten und sagt, du, lieber König, wir haben keinen Maulwurf in unseren Reihen. Das ist, die Israeliten haben den Propheten Elisa. Und egal, was du nachts auf deinem Ehebett mit deiner Ehefrau besprichst, das weiß am nächsten Tag schon das ganze Volk Israel. Kannst du dich drauf verlassen? Steht genauso da. Da sehen wir, das war Elisa. Und dann sagt der König der Aramäer zu seinen Vertrauten, wo ist der? Bringt das mal in Erfahrung. Dann kurze Zeit später kommen sie und sagen, du, der Elisa ist in Dothan, der lebt da, ganz friedlich. Und dann sagt der König der Aramäer zu seinen Leuten, stellt ein Heer zusammen, die Macht, den machen wir platt. Und in der Nacht noch begeben sie sich mit einem riesigen Heer dorthin. Ja, und dann lesen wir, wie dieser Diener Elisas, des ehemaligen Meisterschülers, kalte Füße kriegt. Dem bricht auf einmal der Angstschweiß aus. Dem gefriert das Blut in den Adern, so lesen wir, als er diese riesige Streitmacht dort sieht. Und dann geht er zu Elisa hin und sagt, Meister, sag mal, guck dir das mal an hier. Die machen uns platt. Und Elisa weiß schon lange, sieht schon lange, dass Herr Gottes die Engel mit den feurigen Wagen und das sieht er längst auf der anderen Seite stehen. Und er sagt zu seinem Vater im Himmel, Herr, zeige doch meinem Diener diese Streitmacht, die himmlische Streitmacht. Und als er das sagt, öffne ihm die Augen, Herr, öffnet Gott diesem Diener die Augen. Und er sieht, was Elisa auch sieht, nämlich eine riesige Engelsmacht. Das war der Weg, den Elisa gegangen ist vom Berg Karmel hin zu diesem Ort, wo der aramäische König ihn vernichten wollte. So war sein Glaube, hatte sich entwickelt. Er war an demselben Punkt, wo auch Elia angelangt war, glaubensmäßig. Ja, und dann hatte ich eben gesagt, am Ende seiner Tage, Elisas Tage, kommt der König von Israel ein letztes Mal zu ihm, zu diesem sterbenden Propheten. Und dieser König hat Angst vor der syrischen Streitmacht, vor diesen heidnischen Syrern. Und er will vielleicht Trost von diesem Propheten Elisa. Vielleicht will er eine Vision oder eine Prophetie, das von dem, was er tun soll. Ja. Und so wendet er sich an diesen sterbenden Propheten, um einen letzten Rat von Elisa zu bekommen. Und auch da ist Elisa ein echter Draufgänger, selbst auf dem Sterbebett, alles oder nichts. Und er sagt zu diesem Joas, diesem König der Israeliten, nimm da drüben in der Ecke das Bündel Pfeile. Und dann nimmt der König dieses Bündel Pfeile, was dort liegt, und dann sagt Elisa, schlag damit auf den Boden. Und der König Joas nimmt diese Pfeile und schlägt auf den Boden, dreimal. Dann hört er auf. Und dann wird Elisa stinksauer, selbst auf dem Sterbebett noch, lesen wir. Und er ruft, du Dummkopf, Leider steht er jetzt nicht so, aber vielleicht hat er es gesagt. Aber was dort steht, warum hörst du schon auf zu schlagen? Jeder Schlag hätte einen Sieg bedeutet. Hättest du 5-mal geschlagen oder 10-mal geschlagen, das Volk wäre aufgerieben worden. Die Feinde wären aufgerieben worden. Das ist so Elisa. Eigenartige Logik, oder? Was ist das für eine Theologie, werdet ihr mich fragen? 3-mal schlagen, 5-mal schlagen, 10-mal schlagen. Sind das geistliche Gesetzmäßigkeiten, himmlische Gesetzmäßigkeiten? Es gibt ja auch irdische Gesetz der Erdanziehungskraft und so gibt es ja auch geistliche Gesetzmäßigkeiten. Werdet ihr mit Sicherheit hier schon die eine oder andere Predigt drüber gehört haben. Oder aber dasselbe, kann ein Mensch wie Elia überhaupt einem anderen Menschen wie Elisa den doppelten Geist geben, versprechen? Das kann doch nicht mal der größte Prophet, oder? Wie ist das möglich, dass Elisa bei Elia um den Heiligen Geist bittet? Wie ist das möglich? Ich muss euch gestehen, diese Bitte und diese ganze Geschichte auch mit den Pfeilen ist und bleibt für mich völliges Rätsel. Völliges Rätsel. Aber was habe ich für eine Kenntnis von der Vollmacht eines solchen Propheten? Was hast du für eine Kenntnis, eine Erkenntnis über die Vollmacht solcher Gottesmänner? Ich weiß höchstens etwas über das bisschen Vollmacht eines kleinen Pastörchens wie mich. Eins aber ist mir klar, nachdem Elisa diese Bitte geäußert hat, ist Elia sofort mit diesem Anliegen zu Gott gegangen. Ich möchte mal sagen, er trifft mit dem Herrn gewissermaßen eine Abmachung. Sonst hätte er das Elisa nicht so sagen können. Herr, wenn ich von dir heute geholt werde, dann soll dieser Elisa seinen Wunsch erfüllt bekommen. Geistlich, theologisch werden wir diesem Rätsel nicht auf die Spur kommen. Aber, das haben wir eben gehört, es hat funktioniert. Die Bitte ist erfüllt worden. Elia wurde in die Ewigkeit geholt und Elisa bekam den doppelten Geist. Faszinierendes Abschiedsgespräch, was dort zwischen Elia und Elisa abläuft. Nicht theoretisch, was das denn wohl für ein Geist ist, ja. Der eine oder andere wird sich fragen, wieso hat er überhaupt den doppelten Geist bekommen? Das kann ich irgendwie gar nicht so nachvollziehen. Er hat doch eigentlich nicht mehr erlebt als Elia auch. Kommen wir gleich noch zu. Das war eine andere Dimension, möchte ich mal sagen. Also bei den beiden, bei ihrem Gespräch und vor allem bei ihrer Erkenntnis über den Geist Gottes, der in Elia war, ging es nicht um Theorie. Ja? Da ging es nicht darum, Geisterfüllung, Geistestaufe, Gaben des Geistes und so weiter, sondern Elia erlebte den Geist Gottes völlig praktisch. Dort damals auf dem Berg Karmel, als er auf diesem Berg war und diesem anderen Berg und diese beiden Hundertschaften, als dort wieder 2-mal Feuer gefallen ist. Er lebt in einer ganz anderen Dimension. Fast 1000 Jahre später kommt er noch einmal wieder, um dort zusammen mit Mose auf dem Berg der Verklärung Jesus zu begegnen. Er hatte die Kraft des Geistes erlebt und das ist entscheidend. Und Elisa hatte zusammen mit seinem Meister die Kraft des Geistes erlebt. Das hat sich nicht auf die Theorie beschränkt, auf irgendwelche theologischen Erkenntnisse. Das und noch mehr brauchen wir auch. Deshalb die doppelte Menge, das doppelte Maß. Das wusste Elisa, dass er das für sein Leben braucht, dass er das für seinen Dienst braucht. Und deshalb hat er auch diese ungewöhnliche Bitte geäußert, mit der nicht einmal Elia gerechnet hatte, wo Elia vielleicht sogar ein bisschen geschockt war. Ich lese euch mal eine Stelle aus der Apostelgeschichte vor. Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 19. Da sagt Petrus zu den Leuten, die um sie herstehen, das war dieses Pfingstereignis: Männer von Juda und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr vielleicht meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, 9 Uhr morgens, ja, sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt wird. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und auf eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Nun, dieses merkwürdigerweise wird das ja so für die kommende Erweckung oft gedeutet, dieses Joel-Wort, das hat schon bei dem Pfingstereignis angefangen und Petrus zitiert dort aus Joel. Am Ende meiner Zeiten und das Ende der Zeiten hat damals angefangen mit der Apostelgeschichte, werde ich meinen Geist ausgießen, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Ihr sollt Gesichter haben. Ihr sollt Träume haben hier. Ihr sollt zu eurem Pastor gehen und sagen, Herr, Wolfgang, der Herr hat mir das und das heute Nacht gezeigt. Gott möchte Bewegung in unsere Gemeinden bringen. Männer Gottes, Frauen Gottes. Wenn ich manchmal so vorm Gottesdienst so jemanden anspreche mit, Mann Gottes, wie geht es dir? Wisst ihr, wie da die Reaktion meistens ist? Der weiß gar nicht, dass angesprochen ist. Für die Frauen gilt das meistens auch. Aber wir sind Männer und Frauen Gottes, mit denen Gott Geschichte schreiben möchte. Königskinder. Wir sollen etwas von ihm erwarten. Was wünschen wir uns? Vom Heiligen Geist, dem Wesen, das Gott, das Jesus uns verheißen hat. Was wissen wir eigentlich um die Bedeutung des Geistes? Um die Notwendigkeit, die Wichtigkeit dieses Wesens des dreieinigen Gottes. Der Geist, der Heilige Geist. Jesus sagt uns in Johannes 16, 13 bis 15, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, und er spricht ja davon, wenn er geht, er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe, aber er kommt. Ihr braucht ihn, wenn ihr unterwegs sein wollt. Die Stelle, ich weiß jetzt nicht, wo sie steht, aber die meisten von euch werden sie kennen, wo Jesus sagt, bleibt noch hier in Jerusalem. Geht nicht, bevor der Heilige Geist nicht auf euch kommt. Da ist er ja schon 3 Jahre mit ihnen rumgewandert vorher. Und jetzt sollen sie da bleiben und auf diesen Nachfolger von ihm warten. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen und er wird mich verherrlichen. Denn von den Meinen wird er nehmen und verkündigen. Und das ist das, was auch Elisa wusste. Er wusste, ich brauche diese Kraft. Ich brauche diesen Heiligen Geist. Und er ahnte um die Herausforderungen, die in seinem Leben noch kommen würden. Ich habe eben schon gesagt, der ein oder andere Bibelkenner wird wahrscheinlich sagen, Herr Bruder Berger, zeig mir mal, wo Elisa doppelt so vollmächtig war wie Elia. Habt ihr recht? Also die Geschichten, die Elia geschrieben hat, sind eigentlich größer als die Geschichten, die Elisa geschrieben hat. Der doppelte Geist des Elisa offenbart sich nach meinem bisschen Erkenntnis darin, dass Elisa erkannte, dass Gott die Welt mit sich versöhnen will. lesen wir an ganz vielen Stellen, wie er handelt. Ganz im Gegensatz zu Elia. Dass er Gott alles neu und heil machen wollte und die gefallene Welt, die sterbende Welt sieht, wie sie ohne jede Hoffnung ist. Das hat Elisa gesehen und das sehen wir in all seinen Reaktionen. Und er hatte eine Ahnung, nicht nur vom Geist Gottes, sondern auch vom kommenden Erlöser. Genau wie Joel und Jeremia und Jesaja und wie sie alle hießen. Sie hatten eine Ahnung von dem, was kommen wird. Und Jesaja spricht ja offenbarungsmäßig von Jesus an vielen Stellen. Elia dagegen war ganz und gar in seinem alttestamentlichen Denken verhaftet. Ein gewaltiger Zeuge der Heiligkeit und des Zornes Gottes. Ganz anders als Elisa. Er tat schon einen Blick ins Neue Testament. Von Jesus selbst lesen wir vor Beginn seines Dienstes hier auf Erden in Lukas 4, also bevor sein Dienst anfing, als er schon 30 war. Da lesen wir, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde von diesem Geist 40 Tage in die Wüste getrieben. Jesus selber war voll Heiligen Geistes. Naja, hier, unser Theologe, wo hockt er? Da? Unser angehender Theologe, der wird jetzt vielleicht auch denken, meine Güte, nein, Jesus war voll Heiligen Geistes. Wie geht das denn, ja? Trinitätsgedanke, Dreieinigkeit. Gut, ist für uns vieles nicht nachvollziehbar, vielleicht doch erklärbar. Ihr könnt da mit Wolfgang drüber reden oder auch mit ihm. Aber jedenfalls war er voll Heiligen Geistes, steht hier ganz klar so, als er seinen Dienst antrat. Genau wie Elisa. Parallelen. Elisa wusste, er braucht den Heiligen Geist und er bittet Elia, er bittet Gott um diesen Geist. Weil er wusste, für seine lange Wegstrecke in seinem Leben braucht er diese Kraft. Und bei Jesus war das nicht anders, sonst würde dort nicht stehen, Jesus aber war voll Heiligen Geistes, bevor er seinen Dienst antrat. Vorher kam er die 40 Tage dort in dieser Wüste und dann kam er zurück mit seiner Vollmacht für die Menschen. Vers 14 lesen wir, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes, als er aus der Wüste zurückkam, als er mit dem Teufel geredet hatte oder sich auseinandergesetzt hatte oder ihm widerstanden hatte, kam er in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und da begann sein Dienst an den Menschen. Paulus sagt uns in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist, die Erfüllung mit ihm, in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln, das kann man nicht theologisch erklären, kann man auch nicht studieren, auch nicht bei uns in Beröa, das kannst du nur erfahren. Das kannst du nur erleben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, diese Kraftwelle, die musst du erleben. Ich weiß, meine Frau ist hier mein Zeuge, ich war ja katholisch, war im Kloster gewesen, 1,5 Jahre, Franziskanerkloster. Wenn du dich da bekehrst, wenn du dich noch so sehr bekehrst, du hast Sündenerkenntnis und hatte ich alles, aber vieles habe ich doch in Frage gestellt. Von der Großtaufe bis zur Geistestaufe. Ich habe mich erstmal lange gewehrt gegen die Großtaufe. Und es war dann sogar so, meine Frau lacht heute noch drüber, es gibt auch Fotos, ich wurde zweimal untergetaucht. Beim ersten Mal war mein Kopf gar nicht unter Wasser. So richtig, nur so halb. Dann wurde ich gleich nochmal reingetaucht, ja, damit das auch alles begraben ist. Habe ich mich, glaube ich, 2 Jahre gegen gewehrt. Also als guter Katholik, als gläubiger Katholik, habe ich gedacht, Kindertaufe reicht aus. Gott hat das anders gesehen. Geistestaufe war erstmal für mich böhmische Dörfer. Und das Zweite habe ich gedacht, na, also theologisch ist das doch alles irgendwie nicht nachvollziehbar. Mit der Wiedergeburt hält der Heilige Geist Einzug in unser Leben. Das ist auch richtig. Gar keine Frage. Aber es gibt noch mehr. Deshalb ist es Pfingsten auch für uns heute noch. Das mussten die Apostel erfahren. Als Jesus ihnen gesagt hat, bleibt hier in Jerusalem, bevor ihr losgeht, braucht ihr erst die Kraft des Heiligen Geistes. Und auf Pfingsten kamen diese Feuerzungen auf sie runter. Und so war das auch mit mir. Ich war 1979 in Wolfenbüttel, Glaubenszentrum Wolfenbüttel, das ist heute Gandersheim. Und ich war ganz früh morgens, ich glaube es war 5 Uhr, dort in einem, kam so in ein ganz kleines Gebetszimmer rein, also so, alles ganz mickrig. Und da saßen noch 3 andere, glaube ich, oder 2 und waren am Beten. Und ich habe an gar nichts gedacht, an nichts, schon gar nicht an eine Geistestaufe oder sowas, ja. Und ich knie da so auf dem Boden und auf einmal kommt diese Kraft auf mich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie ein Feuerstrahl, der mich durchdrungen hat. Ich war danach kein besserer Mensch, aber ich habe gemerkt, ich habe eine andere Kraft. Ich habe im Schönblick auf dieser Tagung gesagt, da sprach ich so über Sorgen. Ich habe gesagt, wenn ich heute Morgen anfangen würde, über all meine Probleme hier zu reden, dann bin ich heute Abend um 10 noch zugange. Mit diesen Problemen technischer Art, geistlicher Art, menschlicher Art, gehe ich so mit meinem Hund, wenn ich Zeit habe, jeden Tag durch den Wald eine Stunde. Und dann habe ich für mich so einen Spruch, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Das ist wirklich wahr und ich lobe Gott und ich preise und danke ihm für all das, was er in der Vergangenheit schon getan hat. Vor allem dafür, dass er mich nie enttäuscht hat in meinem ganzen Leben. Und dann merke ich, wie sein Geist meinem Geist Zeugnis gibt. Und wie ich anfange, in himmlischen Sprachen zu reden oder zu singen. Und ich merke, wie diese Kraft mein Leben erfüllt. Elisa war nicht so anspruchslos, so harmlos wie dieser Pfarrer, der mit Spörschen geredet hat, der gar keine Erwartungen an sein Leben hatte oder an das, was passieren sollte. Sind wir nur fromme, wie ich am Anfang gesagt habe? Sind wir nur fromme oder sind wir Königskinder? Sind wir Männer Gottes? Frauen Gottes, die mit ihm unterwegs sind, die ihn jeden Tag fragen und die sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben, gib mir Kraft, du dreieiniger Gott. Weil wir wissen, in der Kampfbahn des Glaubens brauchen wir diese Kraft, wenn wir auf unser Ziel zusteuern. Das ist das, was er eben gesagt hat, wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden und den Lohn bekommen werden, aber wir werden auch womöglich Verlust erleiden. Verlust nicht für das, was wir falsch gemacht haben. Das passiert mir auch immer auf meinen Spaziergängen. Ich gehe so durch den Wald und dann fällt mir irgendwas ein, was ich völlig schräg gemacht habe, wo ich aber schon Buße drüber getan habe. Und dann sagt Gott zu mir, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Kenne ich nicht diese Sünde, die du mal getan hast. Ja. Aber wir werden für das Verlust erleiden, nicht für das, was wir falsch gemacht haben, worüber wir Buße getan haben, sondern für das, was wir hätten tun können und sollen und nicht getan haben. Da, wo Jesus von den Talenten spricht. Und gerade dieses merkwürdige Beispiel, wo er von diesem einen Talent spricht, das der eine kriegt, und das wird ihm auch noch weggenommen, weil er es vergraben hat. Gerade das ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Sonst würde dieses ganze Gleichnis überhaupt keinen Sinn machen. Der andere, der 5 hatte, kriegt noch 5 dazu und der eine, dem wird das auch noch weggenommen. Er nimmt sich selber weg, weil er nichts erwartet, weil er um nichts bittet. In der Kampfbahn des Glaubens brauchen wir diese Kraft, wenn wir als Sieger hervorgehen wollen. So wie du ihm Gewalt über dein Leben gibst, dem Geist Gottes. Und damit dem dreieinigen Gott, so wie ich ihm Gewalt über mein Leben gebe, in dem Maße, wie du es zulässt, wird er, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, immer stärker, immer mächtiger und reicher in dir werden. Erwarten wir doch was. Amen.